Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Bitte. Guten Abend, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich bin eine Autorin aus München, mein Name ist Claudia Kaufmann und ich lese heute aus dem Haus der Goldmanns. Das Haus der Goldmanns erzählt die Geschichte von Britta, ihrer Mutter Margit und ihrer Großmutter Elisabeth. Also es geht über drei Generationen in verschiedenen Zeiten. Britta ist das einzige Kind und ist gezwungen, sich um ihre Mutter zu kümmern, die an Alzheimer erkrankt ist, obwohl sich die beiden nie verstanden haben. Sie kommt also von Hamburg nach München und es gibt dann seltsame Bemerkungen ihrer Mutter, die sie neugierig machen. Und sie fragt sich auch, warum diese Villa, in der ihre Mutter immer noch lebt, warum die nicht verkauft werden darf. Um dies alles zu verstehen, muss man zurück ins Jahr 1933, zuckte das Großmutter Elisabeth. Und daraus lese ich jetzt das erste Kapitel. Elisabeth hatte ein Tuch über die sorgsam geplättete Wäsche im Korb ausgebreitet, damit sie nicht verschmutzte. Sie ging eng an der Hauswand entlang, achtete darauf, den braunen Uniformierten auszuweichen, von denen man jetzt immer mehr auf den Straßen sah, oft lauter als Liedergrölen. Dafür waren die armseligen Gestalten, die mit Schildern wie Suche Arbeit jeder Art auf sich aufmerksam zu machen suchten, von den Gehwegen verschwunden. Sie hatte ihr Ziel erreicht, die noble Villa der Goldmanns. Was für ein schönes Haus, musste sie jedes Mal denken, wenn sie vor der beeindruckenden Fassade stand. Sie klingelte. Rosi, das Dienstmädchen, öffnete und nahm ihr den Korb ab. Komm rein, Frau Goldmann hat noch was zum Ändern für dich, du sollst es abstecken. Elisabeth folgte dem jungen Mädchen ins Wohnzimmer, in dem Frau Goldmann Blumen in einer Vase arrangierte. Elisabeth, schön, dass Sie da sind. Ich fürchte, ich habe in letzter Zeit etwas zugenommen, meine Abendkleider passen nicht mehr. Man müsste vermutlich in der Taille ein bisschen was rauslassen. Gehen wir doch hinauf ins Ankleidezimmer, dann zeige ich es Ihnen. Elisabeth folgte Frau Goldmann in den ersten Stock, wo die besagten Kleider bereit lagen. Frau Goldmann schlüpfte hinter einem Paravent die erste Robe, die in der Mitte tatsächlich arg spannte. Kein Problem, sagte Elisabeth. Wenn ich an jeder Seite 2 Zentimeter rauslasse, passt es wieder wie angegossen. Frau Goldmann probierte das nächste Kleid, auch das würde sich problemlos weitermachen lassen, versicherte Elisabeth. Die Dame des Hauses seufzte erleichtert. Wunderbar, mein Sohn hat promoviert und wir geben zu dem Anlass ein kleines Fest. Sie lächelte voller Stolz. Aber ich habe mich noch nicht entschieden, welches der Kleider ich tragen soll. Was meinen Sie? Sie sind alle wunderschön, sagte Elisabeth. Dann werde ich meinen Mann fragen. Schaffen Sie die Änderungen bis morgen? Elisabeth dachte an all die Wäsche, die sie noch zu erledigen hatte und wie lange es dauern würde, die Kleider zu ändern. Sie nickte trotzdem. Natürlich. Sie musste über jeden Auftrag froh sein. Notfalls würde sie auch die ganze Nacht durcharbeiten. Seit Karl seine Arbeit auf dem Bau verloren hatte, brauchten sie jeden Pfennig, um über die Runden zu kommen. Die Miete war schon wieder eine Woche überfällig und sie fürchtete sich vor dem Moment, an dem der Vermieter läuten und mit Rauswurf drohen würde, wenn sie nicht umgehend zahlten. Was dann werden würde, daran wollte sie gar nicht denken. Frau Goldmann gab ihr ein paar Münzen für die Wäsche, die Elisabeth dankbar einsteckte. Sie legte die Abendkleider sorgsam in ihren Korb und verließ die Villa. Ein paar Schritte vor dem Haus herrschte ein ziemlicher Tumult. 2 junge Burschen in Uniform warfen Johlensteine auf einen Mann. Er geriet dabei ins Straucheln und sein Hut landete im Straßengraben. Elisabeth ließ ihren Korb fallen, um dem Mann zu Hilfe zu kommen. Die 2 jungen, fast noch Kinder, rannten davon. Sie hob den Hut auf, klopfte den Staub ab und gab ihm dem Mann zurück. Ein dünnes Rinnsal Blut lief über seine Stirn. Er wischte es schnell weg. Wie nett von Ihnen, vielen Dank, erreichte ihr die Hand. Ich bin David Goldmann. Elisabeth Stadler, sagte Elisabeth und zeigte auf die Wunde in seinem Kopf. Sie sind da verletzt. Er machte eine abwehrende Geste. Nicht der Rede wert. Noch einmal vielen Dank, Fräulein Stadler. Das war wirklich sehr freundlich von Ihnen. Frau Stadler, verbesserte Elisabeth. Entschuldigen Sie, aber Sie sehen so jung aus, da dachte ich. Er lächelte. Elisabeth lächelte zurück.
ich bin schon 22, schon so alt, scherzte er. Tja, es war nett, Sie kennenzulernen, Frau Stadler. Man trifft heutzutage nicht mehr oft so freundliche Leute. Es hat mich auch gefreut und meinen Glückwunsch. Elisabeth wusste zwar nicht, wozu sie ihm gratulierte, das Wort promovieren kannte sie nicht, aber offenbar musste es etwas Bedeutendes sein, das er geschafft hatte. David sah sie überrascht an. Danke. Er blickte von ihr zu dem Haus, aus dem sie offenbar gerade gekommen war. Das können Sie nur von meiner Mutter haben. Sie erzählt jedem von der Promotion. Ist sicher ein Grund, stolz zu sein, meinte Elisabeth. Naja, so eine große Sache ist es auch nicht, aber so sind Mütter eben. Er hat es mit einem so warmen Unterton gesagt, dass man ahnen konnte, wie sehr seine Mutter liebte, und umgekehrt schien es genauso zu sein. Elisabeth sah David Goldmann nach, als er ins Haus ging. Wie mochte es wohl sein, in so einer Familie aufzuwachsen, wo man keine Geldsorgen kannte, wo man von seinen Eltern geliebt wurde? Elisabeth konnte sich gar nicht mehr an all die Namen erinnern, mit denen sie in der Schule beschimpft worden war. Bauernfünfer war noch einer der harmlosen gewesen. Es stimmte, sie kam von einem Bauernhof, noch dazu von einem, der es kaum schaffte, seine Bewohner zu ernähren. Sie waren noch ärmer als die meisten anderen in dem niederbayerischen Dorf, das nur aus ein paar Höfen und einer Kirche bestand. Elisabeth musste die Kleider ihrer größeren Schwestern auftragen, ganz egal, wie zerschlissen sie waren. Lediglich zur Kommunion hatte sie ein neues Gewand bekommen, weil sich ihre Mutter vor dem Pfarrer nicht blamieren wollte. Ihre Mutter war streng katholisch und die Erbsünde, mit der Elisabeth wie alle Menschenkinder auf die Welt gekommen war, galt es dem Kind auszutreiben. Das erforderte neben dem sonntäglichen Kirchgang Sankt Beichte, das Beten vor jeder Mahlzeit, dem Schlafengehen und nach jedem Sündenfall. Und davon gab es etliche. Weil Elisabeth gern lachte, galt sie als leichtfertig. Aber auch das musste ihr ausgetrieben werden. Für die Mutter gab es nur den strafenden Gott, der Sünder ins Fegefeuer in die Hölle schickte, und sie gab sich alle Mühe, es ihm in ihrem irdischen Dasein gleichzutun. Der Vater war im Krieg gefallen, in einem Ort in Frankreich, den die Mutter nicht einmal aussprechen konnte. Sie ließ eine Messe für ihn lesen, das war's dann mit der Trauer. Was fehlte, war seine Arbeitskraft. Elisabeth hatte ihn kaum gekannt, sie war erst 3, als er für den Dienst am Vaterland eingezogen wurde. Von dem Krieg bekam sie in dem kleinen Dorf wenig mit. Zu hungern hatten sie auch zuvor schon gelernt, wenn die Ernte schlecht war. Der Krieg mit großem Hurrageschrei begonnen, endete für Deutschland mit einer Schmach, wie die Leute munkelten. Elisabeth war erst 8 und wusste nicht, was das Wort bedeutete. Für sie änderte sich auch in Friedenszeiten nichts. Die Arbeit blieb dieselbe und es dauerte noch Jahre, bis jemand kam, der sie aus ihrer häuslichen Misere erlöste. Die Rettung erschien in Form von Karl, den Elisabeth beim Maibaumfest im nächsten Ort kennenlernte. Karl konnte vom ersten Augenblick seine Augen nicht von ihr lassen und er war auch der Erste, der sie küssen durfte. Nicht, dass es zuvor viele Gelegenheiten dafür gegeben hätte, denn über Elisabeths Tugend wachte die Mutter mit Argusaugen. Karl war lustig und lachte gerne und sie kam gar nicht mehr runter vom Tanzboden, so ausdauernd schwenkte er sie im Kreis herum. Elisabeth mochte ihn auf Anhieb. Er war Maurer und dass er ordentlich zupacken konnte, gefiel ihr auch. Was ihr noch mehr gefiel, waren seine großen Pläne. Er wollte nicht auf dem Land versauern, ihn zog es in die Stadt. In München war Elisabeth noch nie gewesen, doch wenn Karl davon erzählte, von den eleganten Geschäften, den großen Häusern, den Straßen, auf denen sogar Autos fuhren, dann erschien ihr das wie das gelobte Land. Sie wollte unbedingt mit ihm dorthin. Die Hochzeit war bescheiden und Elisabeths Mitgift bestand lediglich aus einem Satz Bettwäsche, was ihr keineswegs den Weg ins Herz ihrer Schwiegereltern ebnete. Die hatten auch nicht viel, aber genug, um über Elisabeth und ihre bettelarme Verwandtschaft die Nase zu rümpfen. Karl war das egal. In München würde es genug Arbeit geben, auch für Elisabeth, die zwar nichts gelernt hatte, weil sie derzeit auf dem Hof helfen musste, aber putzen, waschen, flicken und kochen konnte sie. Und ihr Hochzeitsgewand hatte sie sich auch selbst genäht. Das Leben in der Stadt war dann keineswegs rosig, wie es sich das junge Paar ausgemalt hatte. Von den eleganten Geschäften war Elisabeth zwar gebührend beeindruckt, aber es blieb beim sehnsüchtigen Blick in die Schaufenster. Nie hätte sie sich etwas von der verlockend ausgestellten Ware leisten können. Die Arbeitssuche war mühsam, genau wie die Suche nach einer erschwinglichen Wohnung. Carla hatte über die Jahre gespart, aber das Geld rann ihnen förmlich durch die Finger. Hier war alles viel teurer als auf dem Land, auch das Wohnen. Das Zimmer auf der Schwanthaler Höhe, das sie sich von dem Geld leisten konnten, war heruntergekommen und der Abort im Treppenhaus. Aber sie waren beide nicht verwöhnt. Elisabeths Kammer auf dem Hof war nicht besser gewesen. Karl fand schließlich Arbeit bei einem Abbruchunternehmen, während Elisabeth an den Türen besserer Häuser klingelte und ihre Dienste zum Waschen, Bügeln und Nähen anbot. Sie waren jung und verliebt und hatten genug Optimismus, um zu glauben, dass es bald besser werden würde. Doch mit der Weltwirtschaftskrise wurde alles noch viel schlimmer. Karl verlor seine Arbeit und reihte sich in das Heer der Verzweifelten ein, die bereit waren, jede Arbeit anzunehmen. Er war jung und kräftig und wurde bevorzugt, wenn es um körperlich schwere Arbeit ging. Aber meist brauchte man ihn nur für einen oder zwei Tage. Die meiste Zeit saß er zu Hause und wurde zusehends schwermütiger. Sie lebten hauptsächlich von dem Geld, das Elisabeth verdiente, und das machte ihm zusätzlich zu schaffen. Es tat ihm weh, sie spät nachts noch über ihr Nähzeug gebeugt zu sehen. Er fühlte sich dann wie ein Versager, obwohl Elisabeth alles tat, um ihm dieses Gefühl zu nehmen. Doch heute war es anders. Karl strahlte über das ganze Gesicht, als sie heimkam. Er hatte endlich wieder Arbeit. Und in München würde demnächst so viel gebaut werden, dass sie sich nie mehr Sorgen machen müssten. Er hob Elisabeth hoch und küsste sie ungestüm. Elisabeth versuchte lachend wieder auf den Boden zu kommen. Sie war glücklich, weil Karl glücklich war. Wann hatte sie ihn zum letzten Mal so gesehen? Monatelang war er nur trübselig zu Hause gesessen, hatte seinen Kummer in sich hineingefressen, kaum mehr mit ihr gesprochen. »Erzähl mir sofort alles«, verlangte sie. »Wir gehen aus«, sagte er, »ich will feiern.« »Von welchem Geld denn?« Elisabeth dachte sofort an die fällige Miete. »Ich habe einen Vorschuss gekriegt«, erwiderte Karl strahlend. »Komm, zieh dir was Hübsches an.« Elisabeth musste lachen. Karl tat so, als könnte sie aus einer umfangreichen Garderobe wählen. Dabei hatte sie gerade mal zwei alte Kleider, von denen sie eines trug. Sie hatte schon lange nichts mehr für sich genäht, weil auch der Stoff Geld kostete. Abgesehen davon, dass sie nichts Hübsches besaß, hatte sie auch keine Zeit. »Ich kann leider nicht, ich muss bis morgen drei Kleider ändern«, sagte sie. Ein Schatten legte sich auf Karls Gesicht. Elisabeth kannte seine Stimmungen mittlerweile und wollte sich weiter in seiner guten Laune sonnen. »Jetzt erzähl doch erst mal, kaum bin ich aus dem Haus, passieren die aufregendsten Dinge.« »Du kennst doch Hermann«, sagte Karl. »Der hat gleich als Hilfspolizist bei der SA angeheuert und das hat sich ausgezahlt. Er kennt jetzt einen Haufen Leute, auch Leute, die was zu sagen haben. Der Sohn vom Kolf ist auch ein Kumpel von ihm. Und der hat geprahlt, dass sein Vater jetzt ganz groß im Geschäft wäre und sich gar nicht mehr retten könnte vor Aufträgen. Da bin ich einfach hin zu dem Kolf und habe gefragt, ob er nicht einen Maurer brauchen könnte. Ja, hat er gesagt und mich sofort eingestellt.« Erst jetzt bemerkte Elisabeth das Parteiabzeichen auf Karls Revers. »Du bist eingetreten?«, fragte sie überrascht. Karl druckte ein bisschen herum. »Naja, der Kolf ist so ein hundertprozentiger. Der hat mir einen langen Vortrag gehalten, dass sie jetzt das neue Deutschland gestalten und dass jeder seinen Teil dazu beitragen muss und so weiter. Dann hat er mich angeschaut und kein Parteiabzeichen gesehen. Sie sind nicht in der Partei, hat er gefragt. Und da habe ich schnell gesagt, dass ich eigentlich schon längst eintreten wollte, aber immer etwas dazwischen gekommen ist. Aber jetzt wird mich nichts mehr davon abhalten, habe ich ihm versichert.« Elisabeths Miene war schwer zu deuten. Karl zuckte mit den Schultern. »Was hätte ich denn tun sollen? Der hätte mich sonst nicht eingestellt.« »Du wolltest doch nie in eine Partei«, sagte sie. »Ja, weil man eh nichts bewirken kann. Die da oben machen sowieso, was sie wollen. Aber manchmal muss man eben mit den Wölfen heulen. Jedenfalls, wenn es einem einen Vorteil bringt.« Karl grinste wie bei einem gelungenen Streich. Elisabeth erzählte, wie sie aus dem Haus von den Goldmanns kam und gesehen hatte, wie ein paar Jungen David Goldmann mit Steinen beworfen haben. Hat er die Kerle wenigstens verprügelt, fragte Karl. Elisabeth schüttelte den Kopf. Die sind ganz schnell weggelaufen. Goldmann, überlegte Karl, das klingt jüdisch. Weiß nicht, aber das sind nette Leute. Volksschädlinge, sagt der Führer. So ein Schmarrn, wem tun die denn was? Vielleicht nehmen sie anderen was weg. Hast du nicht von einer Riesenvilla erzählt, in der die wohnen? Glaubst du, das geht immer mit rechten Dingen zu, wenn Leute so viel Geld haben? Unser eins kann sich ein Leben lang abschuften und wird es nie zu so einem Haus bringen. Elisabeth sah sich in ihrer schäbigen Behausung um. Da hatte Karl wohl recht. Sie holte ihr Nähzeug heraus und breitete vorsichtig das erste Abendkleid aus, sorgsam darauf achtend, dass es nicht verknitterte. »Lass das doch jetzt, ich will dich ausführen.« »Ich kann nicht, ich habe versprochen, das fertig zu machen.« »Solche Leute kriegen immer, was sie wollen«, sagte Karl bitter, »weil sich unsereins nicht dagegen wehrt.« Er ging zur Tür, »geh ich eben allein.« Es war spät nachts, als er heimkam, und er hatte ziemliche Schlagseite. Elisabeth schlief noch nicht, weil sie erst kurz zuvor das Nähzeug weggepackt hatte. Karl zog seine Sachen aus, wobei er einmal das Gleichgewicht verloren hinfiel, bevor er neben ihr ins Bett kroch. Er umfasste ihre Brust von hinten und flüsterte ihr etwas ins Ohr, was Elisabeth aber nicht verstanden, weil er bereits so lallte. Aber es war klar, was er wollte. Sie drehte sich zu ihm um, umfasste ihn liebevoll, erleichtert, dass er sich ihr wieder zuwandte und sie nicht mehr ignorierte wie in der letzten Zeit. Dass sie mit ihrem kümmerlichen Verdienst für das Essen sorgte, nahm er insgeheim übel. Er machte sich nicht einmal die Mühe, das vor ihr zu verbergen. Die Mahlzeiten waren zwar von Woche zu Woche bescheidener geworden, aber sie mussten wenigstens nicht hungern. Nach ein paar Stößen stöhnte Karl und blieb reglos auf ihr liegen. Ein lautes Schnarchen bedeutete ihr, dass er eingeschlafen war. Sie schubste ihn vorsichtig von sich herunter, aber er wäre vermutlich sowieso nicht aufgewacht. Am nächsten Morgen sprang Karl beim ersten Sonnenstrahl aus dem Bett, griff sich aber gleich schmerzerfüllt an den Kopf und stöhnte. Er erzählte ihr, dass er Hermann und seine Kameraden in der Kneipe getroffen hatte und dass Hermann eine Runde kurzen nach der anderen bestellt hatte. Am Ende konnten die meisten nicht mehr stehen. Ich auch nicht, gab Karl freimütig zu. Elisabeth grinste. Das war nicht verborgen geblieben. Sie stellte das Bügelbrett auf, um Frau Goldmanns Kleider vor dem Abliefern noch zu plätten. Das ist bald vorbei, kommentierte Karl. Du brauchst dir nicht mehr für andere Leute den Buckel krumm zu machen. Das machst du doch auch. Du arbeitest doch auch für andere. Was ist schon dabei? Gestern ist viel über das geredet worden, was die Nationalsozialisten vorhaben, und manches davon finde ich gar nicht so übel. Karl lachte. Dass ich Arbeit habe, ist jedenfalls ein guter Anfang. Sicher, stimmte Elisabeth zu. Sie gab ihm einen Kuss, bevor sie mit ihrem Korb zur Straßenbahn eilte. Es war ein weiter Weg bis zur Goldmann-Villa in Bogenhausen. So, jetzt würde ich noch ein Stück von Britta lesen. Da sind wir jetzt wieder im Jahr 2023, und Britta ist bei ihrer Mutter, die an Alzheimer erkrankt ist und muss sich notgedrungen kümmern. Sie musste ihre Mutter immer beim Vornamen nennen, deshalb ist hier auch von Margit die Rede, genau. Margit schlief lange und das gab mir die Gelegenheit, in der Zeit Dinge zu erledigen. Ich suchte im Netz nach Heimen, die einen halbwegs guten Eindruck machten, und meldete Margit an. Bei meinen zahllosen Telefonaten in Hamburg hatte mir das jemand geraten. Wer das war, wusste ich nicht mehr. Aber einen Heimplatz zu ergattern, noch dazu in der beschützenden Abteilung, wie der Bereich für die Demenzkranken euphemistisch genannt wurde, glich offenbar einem Sechser im Lotto. Da war es gut, bereits auf der Warteliste zu stehen. Margit würde sicher bald auf dauerhafte Pflege angewiesen sein, und die konnte und wollte ich nicht leisten. Gestern Morgen hatte ich ihr Bett frisch beziehen müssen, ein Hinweis darauf, dass eine neue Stufe erreicht war. Und diese Stufen würden immer nur weiter nach unten führen, das wusste ich. Ich bestellte eine Inkontinenzunterlage im Internet. Zum ersten Mal stellte es sich als Vorteil heraus, dass ich es beruflich nie weit gebracht hatte. Wäre ich auf irgendeinem bedeutenden Gebiet tätig gewesen, hätte ich wohl kaum alles stehen und liegen lassen können. Doch ich leistete keinen wertvollen Beitrag für die Menschheit, sondern hangelte mich von Job zu Job, weil mich nicht so sehr interessierte, dass ich dabei blieb. Zumindest redete ich mir das ein und unterschlug gern, dass ich manchmal auch gefeuert wurde. Schon bei der Wahl der Studienfächer war es mir schwer gefallen, mich zu entscheiden. Ich wechselte von Grafikdesign zu Geschichte, von Geschichte zu Anthropologie, von Anthropologie zu Psychologie, wo ich nur Gasthörerin war, weil ich natürlich den erforderlichen NC nicht hatte. Danach brach ich das Studium ganz ab, jobbte bei Starbucks und wurde Barkeeperin und als ich da gefeuert wurde, fuhr ich Taxi. Ich versuchte Stewardess bei der Lufthansa zu werden, aber es mangelte mir an der erforderlichen Freundlichkeit schwierigen Fluggästen gegenüber, wie die Ausbilderin bedauerte, als sie mich aussortierte. Ich hatte mal davon geträumt, Malerin zu werden, zumindest so lange, bis meine Mappe, mit der ich mich auf der Kunstakademie bewerben wollte, von dem Aufnahmegremium gnadenlos verrissen wurde. Die Adjektive, mit denen die Professoren meine Werke bedachten, halten mir noch lange danach in den Ohren. Mich davon zu überzeugen, dass meine Kunst nichts taugte, war nicht besonders schwer. Ich war mir ja selbst nie sicher gewesen, ob ich das nötige Talent hatte. Nur weil ich in Kunst immer eine Eins hatte, war ich noch lange kein Picasso. Margit fand die Kunstakademie sowieso eine schwachsinnige Idee. Einzig Jenny wollte mich überreden, es noch woanders zu versuchen. Aber von Kunst verstand sie nichts und ich wollte mir keine weitere Abfuhr holen. Ich habe seitdem nie wieder gemalt. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, aber plötzlich interessiert es mich, wie ich diese Mappe heute beurteilen würde. Damals hatte ich meine Arbeiten für absolut genial gehalten, sonst hätte ich es auch nicht gewagt, mich damit zu bewerben. Umso härter hat mich dann das vernichtende Urteil getroffen. Ich schmiss die Mappe in eine Kiste und schob sie unter das Bett. Margit hatte meine Sachen sicher zum größten Teil entsorgt, aber die Putzfrau, eine gute Seele, die gewiss nie etwas gestohlen hatte, wie Margit behauptete, sagte mir einmal, dass sie einen Karton mit meinen Habseligkeiten auf dem Speicher verstaut hätte. Ich stieg die Treppe zum Dachboden hinauf, öffnete die Luke. Ein Schwall verbrauchter Luft empfing mich und der Modegeruch nahm mir fast den Atem. Wie lange mag hier oben schon niemand gewesen sein? Das Licht ging nicht und ich schaltete die Taschenlampe meines Handys ein und tastete mich damit langsam vorwärts. Der Speicher war riesig und angefüllt mit dem Gerümpel von Jahrzehnten. Von alten Fahrrädern bis zu vergammelten Matratzen war hier alles gelagert, was man nicht mehr brauchen konnte. Etwas Tageslicht fiel durch eine Luke im hinteren Teil des Dachbodens. Ich kämpfte mich durch jede Menge Spinnweben vorwärts und hoffte nur, keine der Spinnen aufzuscheuchen. Ich gruselte mich vor ihnen und der Gedanke, dass sich vielleicht eine auf mich abseelen könnte, war nicht gerade angenehm. Es gab mehrere alte Kisten von zentimeterdickem Staub bedeckt. Ich öffnete die erste, wobei ich so viel Staub aufwirbelte, dass ich einen Hustenanfall bekam. Ich zog ein gerahmtes Foto heraus. Dass ich nach meiner Mappe suchen wollte, vergaß ich schlagartig. Denn das, was ich gerade entdeckt hatte, waren zweifellos Bilder meiner Vorfahren. Die altmodische Kleidung und der eingefrorene Gesichtsausdruck, weil man stillhalten musste, bis der Film belichtet war, ließen keinen Zweifel daran. Ein Bild zeigte auch unser Haus. Davor posierte ein Paar im mittleren Alter. Neben ihm stand ein gut aussehender junger Mann, zweifellos der Sohn, wie die Ähnlichkeit mit der Mutter verrät. Waren das meine Großeltern? Nein, auf dem Foto unten sahen sie ganz anders aus. Ich tippte auf Urgroßeltern, wenn das Haus schon so lange im Besitz unserer Familie war. Aber wer war der junge Mann? Auf den anderen Fotos war die Familie nicht mehr zu sehen. Ich wühlte weiter, entdeckte einen jungen Mann in der Uniform der SA, der stolz den Arm zum Hitlergruß reckte. Ich war so aufgeregt, mein Herzschlag galoppierte geradezu. Kurz entschlossen schleppte ich die Kiste nach unten, wobei ich fast die enge Treppe runtergefallen wäre. Ich konnte es kaum erwarten, die Fotos Margit zu zeigen. Sicher würden sie im Gedächtnis nachhelfen und ich würde endlich mehr über meine Vorfahren in Erfahrung bringen können. Ich bereitete das Frühstück vor, setzte Kaffee auf und machte ordentlich Krach vor ihrer Zimmertür, um sie aufzuwecken. Nach einer kleinen Ewigkeit öffnete sie schlaftrunken die Tür. Was ist denn das für ein Lärm? Ich holte ihren Bademantel und wickelte sie darin ein, denn es war nicht gerade warm im Haus. Die hohen Räume ließen sich schlecht heizen. Ich habe dir Frühstück gemacht, erklärte ich und legte ihr eine Brotscheibe auf den Teller. Was willst du drauf? Sie konnte sich nicht entscheiden, also schmierte ich Butter auf das Brot und legte eine Käsescheibe darauf. Ich schenkte ihr Kaffee ein und rückte dann mit meiner Entdeckung heraus. Stell dir vor, ich habe auf dem Speicher eine Kiste mit alten Fotos gefunden. Ich zeigte ihr das Bild mit dem Paar vor dem Haus. Kennst du das Paar auf dem Bild? Fragte ich. Sind es vielleicht meine Urgroßeltern? Sie betrachtete das Foto. Die kenne ich nicht. Aber das ist doch unser Haus, insistierte ich, auch wenn es auf dem Foto noch schöner aussieht. Aber die Leute kenne ich nicht, sagte Margit. Ich zeig dir das Foto mit von dem Mann in SA-Uniform. Sie runzelte die Stirn. Da ist er noch so jung. Das war sicher vor dem Krieg. Ist das dein Vater? Ich weiß nicht, vielleicht. Nach dem Krieg hat er viel älter ausgesehen. Ich kramte ein anderes Foto heraus. Derselbe Mann in Zivil mit einer hübschen blonden Frau an der Seite, die einen Säugling im Arm hielt. Margit zeigte auf das Baby und lachte begeistert. Ja, das bin ich. Das ist das einzige Babyfoto, das es von mir gibt. Das hat mir meine Mutter mal gezeigt, als ich klein war. Dann ist dir in der SA-Uniform dein Vater, oder? Muss wohl. Dein richtiger Vater. Was sonst? Jetzt hatte ich den Beweis, dass mein Großvater ein Nazi gewesen war. Als Margit es zum ersten Mal erwähnte, hatte ich es für ein Hirngespinst gehalten. Aber hier hatte ich den Beweis schwarz auf weiß vor mir liegen und ich musste sofort an Margits Bemerkung, dass er welche ins KZ gebracht hatte, denken. Welche Gene hat er mir wohl vererbt, fragte ich mich und spürte, wie mir das Frühstück hochkam. Rechtsradikale waren mir immer zuwider gewesen. Und dass sie neuerdings so viel Zuspruch in der Bevölkerung erhielten, machte mir Angst. Als ich mit Niklas zusammen war, hatten wir uns beide in der Flüchtlingshilfe engagiert. Als ich wieder allein war, gab ich es auf. Aus Bequemlichkeit oder weil ich kein so guter Mensch war wie Niklas? Beides traf zu, wenn ich ehrlich war. Vielleicht hätte ich es lieber lassen sollen, in der Vergangenheit herumzustochern. Wer weiß, was ich noch alles zutage fördern würde. Aber jetzt konnte ich nicht mehr damit aufhören. Ich griff noch einmal nach dem Foto, das unser Haus zeigte. Kennst du die Leute wirklich nicht? Die habe ich noch nie gesehen, wiederholte Margit. Ich wollte sie weiter ausfragen, griff wieder nach den Fotos, aber sie schob sie weg. Gehen wir heute in den Zoo? Im Zoo waren wir nie zusammen gewesen. Als ich klein war, wurde ich von einer Tagesmutter betreut. Später war ich ganztags im Kindergarten und im Hort nach der Grundschule. Aber was spielte das für eine Rolle in Margits Universum, zu dem ich keinen Zutritt hatte? Ich schaute aus dem Fenster. Es regnete in Strömen. Später vielleicht, sagte ich.